Der Bibeltext für heute steht in Lukas 18, die Verse 35 bis 43. Ist auch im Programmheft abgedruckt. Und wir lesen zusammen, wie Jesus einen Blinden heilt. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre.
Hallo auch von mir. Ja, man hört mich. Ich bin Tobias. Ich bin einer der Pastoren hier bei Mittendrin. Und ich danke dir, Kathi, schon für die Einleitung in das Thema, in diese Reihe. Und ich freue mich tatsächlich, in dieser Reihe heute weitermachen zu können, weil es eine sehr spannende Reihe ist. Hier so gerade zum Anfang des Jahres, wo man so ein bisschen reinschaut, was könnte dieses Jahr dran sein und was heißt das auch in Bezug auf andere Menschen. Aber bevor ich da richtig einsteige, möchte ich euch reinnehmen in viele Stunden meines Lebens, die ich wie folgt verbracht habe, nämlich bin ich während meines Studiums jede Woche dreimal eine Dreiviertelstunde lang eine Strecke nach Frankfurt am Main gependelt. Dort war unsere Gemeinde und mit zwei Freunden war ich immer unterwegs. Und wir haben diese Zugfahrt, die doch lang war an manchen Stellen, manchmal sehr sinnvoll genutzt, indem wir Pflichtlektüre gelesen haben oder über wichtige Themen irgendwie gesprochen haben. Aber oft, das liegt auch an diesen zwei Freunden, haben wir sie auch dazu genutzt, dass wir eigentlich die ganze Zeit diskutiert haben. Diskutiert haben über alle möglichen Dinge und wirklich so aus dem Spaß an der Diskussion. Also es ging darum, irgendwie Argumente auszutauschen. Es ging weniger darum, den anderen zu verstehen, sondern nur darum zu verstehen, was sagt er, was könnte so ein Punkt sein, wo ich jetzt nochmal rein fahren kann. Und einen Freund hatten wir dabei, sind immer noch meine besten Freunde, die beiden, der dabei war, er hat immer die Seiten gewechselt während der Diskussion. Das war dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe es total geliebt. Es ging nicht darum, den anderen zu verstehen, sondern so ein bisschen sich verbal auszutauschen. Und bis heute mag ich das und vielleicht ist das auch ein bisschen die Sehnsucht an diese Zeiten, dass ich ein YouTube-Format ganz gerne gucke, das sehr ähnlich ist. Das heißt, alles mögliche Fights kann ich empfehlen, falls das jemand nachher mal gucken will. Auf jeden Fall geht es auch darum, wenn ihr die Leidenschaft wie ich habt, dann ist es vielleicht was, dass dort immer drei Leute sind und die diskutieren über irgendein Thema. Zum Beispiel, was ist der beste Schokoriegel oder welches Tier sollte denn besser aussterben? Und dann wird darüber diskutiert und auch da, ähnlich wie bei uns auf den Zugfahrten, geht es nicht darum, zu verstehen die Argumente des anderen und zu sagen, ah ja, du hast recht, sondern was kann ich jetzt entgegenschießen, um dann meine Meinung und meine Position überzeugend rüberzubringen. Und ich glaube, solange das ein Spiel ist und solange sich alle bewusst sind und es geht um irgendwelche belanglosen Dinge wie Schokoriegel, ist das, glaube ich, alles voll in Ordnung. Vielleicht sagt ihr auch, nee, ich hasse solche Situationen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall in Ordnung, solange es unwichtige Dinge sind. Doch ich glaube, und das habe ich dann in der Vorbereitung auch nochmal drüber nachgedacht, kennen wir doch auch alle Situationen, wo wir uns eigentlich wünschen würden, dass es doch anders ist. Also, dass wir zusammensitzen und ich schütte vielleicht mein Herz aus, das, was mich gerade bewegt, und wir rennen aber nur gegen so eine Wand und der andere ist schon dabei, seinen eigenen Punkt zu machen, seinen eigenen Standpunkt, seine eigenen Argumente oder was auch immer. Und vielleicht sogar manchmal da, wo wir wie so einen Hilfeschrei ausdrücken, da ist etwas, was mich gerade bewegt, was wirklich schwer ist, wo wir unser Herz öffnen, unsere Sorgen und unsere Erschöpfung und wir merken, unser Gegenüber gerade, der hört mir überhaupt nicht zu. Also der nimmt vielleicht wahr, dass ich rede, aber was ich sage, das versteht er gerade gar nicht, hört gar nicht zu. Er wartet nur darauf, dass ich fertig bin, um dann zu sagen, was er eigentlich sagen will die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist tragisch, auch da, wo wir vielleicht manchmal so sind, wenn Menschen uns vielleicht irgendwas sagen und wir merken oder manchmal auch gar nicht merken, wir hören eigentlich gar nicht zu, sondern wir wollen das, was uns gerade wichtig ist, ausdrücken. Und Aaron hat diese, Kathi hat das gerade erzählt, diese Predigtreihe Segne gestartet, wo es darum geht, wie ist eigentlich Jesus mit Menschen umgegangen und was können wir eigentlich daraus sehen? Und heute geht es um dieses, in diesem Akronym Segne, um dieses E, erst zuhören, was total relevant ist und am Anfang von ganz vielem Segen, den wir für Menschen sein können, glaube ich, steht. Und ich möchte mit euch in diesen Text schauen, den Fenja vorgelesen hat, und in drei Aspekte daraus. Das erste ist, sich unterbrechen lassen. Das zweite ist, wirklich zuhören. Und das dritte, ich werde gehört. Geht nochmal gedanklich so ein bisschen in den Text rein. Ihr findet den auch im Programmheft. In Lukas 18 wird uns eine Situation geschildert, dass Jesus mittlerweile schon länger unterwegs viele Leute hat, die ihn richtig toll finden. Viele Leute, die mit ihm unterwegs sind, sind auch erst auf dem Weg nach Jericho und es ist so ein bisschen fast schon wie so ein Triumphzug. Also alle Leute sind mit ihm unterwegs, es ist gute Stimmung, die Leute sind bei ihm wie so ein kleines Fest. Aber mitten in diese gute Stimmung kommt hier so ein Hilfeschrei, mitten in diese Party hinein. Der Hilfeschrei von diesem blinden Mann, der das alles irgendwie mitkriegt, auch wenn er nicht sieht und dann fragt, ey, was ist da los? Mir geht es gerade eigentlich gar nicht so gut. Und die Leute sagen ihm, ja, das ist dieser Jesus. Und irgendwie muss dieser blinde Mann auch schon viel von Jesus gehört haben, denn er ruft ihn dann auch mit eigentlich so einem, in der Bibel so einem messianischen, also mit einem sehr bedeutungsvollen Titel, den die anderen gar nicht verwendet haben, ruft er jetzt Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Mitten in diese Stimmung. Und hier zeigt jetzt diese Menge von Menschen, die da unterwegs sind, eine sehr menschliche Reaktion. Denn was machen sie? Sie wollen diesen Hilfeschrei ausblenden. Sie wollen ihn so ein bisschen überhören, sie wollen den Blinden sogar davon abhalten. Sie sagen, halt die Klappe, Vers 39, sie fuhren ihn an, dass er doch endlich still ist. Also die Leute versuchen ja etwas, was man erstmal sagen können, wie kann man nur, aber ich glaube, was erstmal zutiefst menschlich ist, sie versuchen diese Not von diesem Einzelnen, der da gerade sitzt, einfach erstmal zu überhören. Man könnte vielleicht sagen, warum? Ja, weil sie sich die gute Stimmung nicht kaputt machen wollen. Wir brauchen niemanden, der jetzt, wir sind gerade hier in Feierlaune, wir wollen erleben, was Jesus hier so tut. Und es geht uns gerade gut, wir wollen das nicht uns versauen. Das kann es sein, aber ich glaube, es zeigt auch manchmal irgendwie so eine grundsätzliche Dynamik, wo es bei uns vielen, glaube ich, oft so geht. Nämlich, dass wir manchmal mit einem Hilfeschrei, den jemand an uns richtet, sei es sehr verbal deutlich oder manchmal auch ein bisschen versteckter im Gespräch, manchmal einfach überfordert sind. Jemand, der vor uns sitzt und weint und sagt, mir geht es nicht gut, und das vielleicht mehrere Male und immer wieder, dann merken wir manchmal, mir geht es zumindest so, das überfordert auch. Oder nicht? Ich habe was gelesen von Sheryl Sandberg. Sie war 14 Jahre die Geschäftsführerin von Facebook und Meta. Und neben ihrer Arbeit da hat sie aber leider etwas sehr Tragisches auch erleben müssen, nämlich, dass sie ihren Ehemann überraschend verloren hat. Und sie hat daraufhin ein Buch geschrieben, wo sie mehrere Jahre später, wo sie darüber berichtet hat, wie das in diese Zeit oder diese Situation für sie war, wo sie das verarbeitet hat. Und sie beschreibt, dass sie jahrelang mit dieser Trauer zu kämpfen hatte und nicht darüber hinweggekommen ist, dass ihr Mann so plötzlich verstorben ist. Und sie beschreibt dann eine interessante Beobachtung, indem sie sagt, das Schlimmste im ersten Jahr war gar nicht die Trauer nach dem Tod, das Schlimmste war eigentlich die Isolation, die sie durch die Trauer erlebt hat. Und sie erzählt, dass am Anfang natürlich alle, es ist so abgelaufen, ganz viele Menschen haben sich gemeldet, es gab Blumen, es gab Briefe, Menschen haben sie besucht, waren an ihrer Seite, aber je mehr Zeit verging, desto mehr haben die Besuche, die Anrufe, das Kümmern abgenommen, weil die Leute überfordert waren damit, dass sie nach 3 Monaten und auch nach 6 Monaten und auch nach 9 Monaten noch nicht darüber hinweg war, dass ihr Mann verstorben ist. Und die Leute wussten nicht, was sie damit machen sollten. Und als ich das gehört habe von ihr, habe ich so gemerkt, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Ich kenne das von mir selbst, insbesondere dann, wenn einem Situationen begegnen, wo man das Leid des anderen ja nicht ändern kann. Keiner ihrer Freunde konnte den Mann zurückbringen, und wenn man so keine Lösung anzubieten hat, nicht helfen kann, dann ist es gar nicht so leicht, gar nicht so schwer, überfordert zu sein. Dass da einer vor einem sitzt, vor Sorgen zergeht und man nichts beitragen kann, damit es besser wird, da macht sich schnell so ein Gefühl der Hilflosigkeit breit. Und damit kommen wir oft nicht klar. Ich zumindest spüre das manchmal, das und kann das, glaube ich, verstehen, dass diese Menge hier, die auf diesen Hilferuf von dem Blinden hört, alles irgendwie dafür tut, diesen Hilferuf vielleicht auch zu überhören. Umso beeindruckender finde ich eigentlich hier in dem Text zu sehen, wie reagiert Jesus jetzt darauf? Wie geht er damit um? Und spannend ist, Jesus, der eigentlich das Zentrum von diesem Triumphzug ist, mit den Leuten unterwegs sind, er lässt sich unterbrechen, mitten da drin. Er sagt denen, die gerade noch dem Blinden gesagt haben, hier, sei mal still, halt die Klappe, er sagt denen, bringt ihr den Blinden bitte zu mir. Und er bietet diesem Mann einen Raum dafür, dass seine Not Platz hat. Er unterbricht die gute Stimmung und lässt sich komplett auf diesen Mann ein, auf diesen Blinden und auf die Situation, auf das Leid des anderen. Vor ein paar Jahren war ich bei einem Vortrag, wo es um Leitung ging. Also es waren so verschiedene Leiter, die Leitungspositionen haben, und sie erzählten darüber und wollten quasi weitergeben, wie man gut leitet. Und einer dieser Leiter, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, er meinte damals, seine Herangehensweise ans Leiten ist, dass er davon ausgeht, dass mindestens 95% der Anrufe, E-Mails und der Menschen, die irgendwas von ihm wollen, alles nur Ablenkung sind von den Aufgaben, die er eigentlich machen soll. Und wenn jemand etwas von ihm will und auf ihn zukommt, dann geht er schon so mit diesem Mindset ran, dass er denkt, ach, das ist eh nur Ablenkung von mir und das hält mich eigentlich von dem ab, was doch wirklich wichtig ist. Und ich habe das damals so gehört und dachte, oh, spannend, gerade auch als Pastor so heranzugehen, jemand will etwas von ihm und sagen, es ist eh nur Ablenkung von dem, was wichtig ist. Und ich glaube, bei Jesus sehen wir auch komplett was anderes. Bei Jesus sehen wir das komplett anders. Und wenn wir nicht nur in diesem Text, sondern eigentlich, wenn wir so durch die Evangelien blättern, sehen wir, dass Jesus eigentlich in allen Situationen komplett anders reagiert. Immer wieder lässt er sich unterbrechen von Menschen, die auf ihn zukommen. Da ist diese Frau, die krank ist und ihn unbedingt berühren will, und er ist eigentlich ganz woanders drin und unterbricht Jesus. Da kommen die Kinder auf ihn zu und die Jünger auch schon, ey, unterbrech Jesus nicht in dem, was er sagen will. Und er sagt, nee, kommt rein. Und manchmal habe ich so gedacht, wenn man das so liest in den Evangelien, in den Biografien über das Leben von Jesus, sehen wir, dass gerade diese Unterbrechungen die Momente sind, wo Jesus ganz besonders irgendwie was gelehrt hat und vielleicht auch die Momente sind, wo Gott jemandem begegnet oder wo er auch uns begegnen will. Und wir sehen in all den Situationen, wie Jesus auch da Menschen mit einer leidvollen Situation, die ihn unterbrechen mit einer leidvollen Situation, nicht davon überfordert ist. Und ich finde das beeindruckend, dass man bei Jesus immer wieder sieht, dass er scheinbar auch überhaupt keine Angst davor hat, in so leidvolle Situationen reinzugehen, wo Leuten es wirklich schlecht geht. Keine Angst davor hat, Schmerz irgendwie durchaus zu halten, Tränen zu sehen und mitzuerleben. Am eindrücklichsten, finde ich, ist die Geschichte davon Maria und Martha, die ihren Bruder Lazarus verloren haben. Und die beiden rufen ihm eigentlich, Jesus soll kommen, Jesus kommt aber erst später. Und Jesus kommt zurück in dieses Dorf, wo Maria und Martha ist, ihr Bruder ist verstorben. Und der Text macht irgendwie klar, eigentlich weiß Jesus schon, was gleich passiert. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr es vielleicht auch, Jesus wird danach Lazarus, eine unglaubliche Geschichte, von den Toten wieder auferwecken. Und Jesus weiß das und trotzdem, wenn ihr das mal lest, sieht man, Jesus nimmt sich Zeit, geht in die Situation rein und lässt sich Zeit auf die Emotionen und die Gefühle, die Anklagen von Maria und Martha zuzuhören. Er geht voll rein, sondern, und das heißt sogar eine ganz spannende Situation, wenn man darüber legt, dass das Jesus ist, er weint mit ihnen. Er steht da und weint mit ihnen und lässt das alles zu. Und ich glaube, darin steckt so ein erster Schritt für uns, wie wir mit Zuhören anfangen können, nämlich, dass wir sagen, okay, ich lasse mich unterbrechen. Ich will dem anderen Raum geben, Platz geben für das, was ihn gerade bewegt. Auch da, wo Schmerz vielleicht zum Ausdruck kommt. Dem anderen zuhören, auch da, wo es mich vielleicht aus meiner, wie dieser wichtige Leiter da, aus meiner wichtigen Arbeit herausreißt. Oder auch da, wo ich vielleicht erstmal ein bisschen überfordert bin, weil ich gar nichts an dieser Situation so groß ändern kann. Wo ich keine Lösung habe, die ich helfen kann. Denn ich glaube, das, was Schmerz besser macht, ist in der Regel nicht diese eine Lösung oder dieser schlaue Satz oder diese andere Perspektive, damit sich der andere besser fühlt, sondern was Schmerzmesser macht, ist oft dieses Gefühl, dass man mit diesem Schmerz gar nicht alleine ist, sondern dass da jemand ist, der versucht mitzugehen und der sich irgendwie andockt an meinen Schmerz und an meiner Seite ist, der sagt, ich sehe, wie schwer das für dich ist, aber du bist nicht allein, ich will das mit dir machen. Und allein dadurch, dass sich jemand auf diese Schmerzensebene mit uns verbindet, kann, glaube ich, schon ein ganzes Stück Heilung entstehen. Ich habe euch ein kleines Zitat von Dallas Willard mitgebracht, der gesagt hat, der erste Schritt der Liebe ist es, genau diese Unterbrechung, Aufmerksamkeit zu schenken. Der erste Schritt der Liebe ist es, Aufmerksamkeit zu schenken, sich unterbrechen zu lassen und dem anderen Raum zu geben, das ist Liebe. Und ich finde, genau das ist es, was wir hier bei Jesus sehen. Er gibt diesem Mann Raum und lässt sich unterbrechen. Ich lade euch jetzt ein, ihr sitzt an den Tischen, wenn jemand alleine ist, dreht euch ruhig ein bisschen zum anderen Tisch noch zu und lade euch ein, einfach euch mal ein bisschen auszutauschen über Situationen, in denen ihr vielleicht, kann was ganz Großes sein oder auch was ganz Kleines sein, wo ihr das erlebt habt, dass so eine Unterbrechung von dem, was ihr eigentlich geplant habt, eigentlich genau die Chance war, wo ihr etwas richtig Gutes erlebt habt. Also wo jemand etwas vielleicht für euch unterbrochen habt und dann etwas Gutes geschehen ist, wo jemand euch zugehört habt oder wo ihr mal gesagt habt, okay, ich lasse mich unterbrechen und erlebt habt, dass da was Gutes ist. Und wenn euch da nichts einfällt, tauscht euch vielleicht auch einfach draus, wo ihr gemerkt habt, da hat jemand mir wirklich einmal zugehört. Also dreht euch an den Tischen mal zusammen, so 2, 3, 4 Minuten und tauscht euch aus. Wenn ihr alleine sitzt oder zu zweit, dreht euch gerne mit anderen nochmal zusammen. Nach dem Gottesdienst noch weiter darüber unterhalten. Ich glaube, da gibt es viele coole Momente und vielleicht schöne Geschichten, die wir zu erzählen haben. Es ist sehr spannend zu sehen, an vielen Stellen, und das fand ich in der Vorbereitung sehr spannend zu sehen, wie oft sich Jesus unterbrechen lässt und das auch hier in dem Text, er lässt sich unterbrechen von diesem blinden Mann, geht auf ihn zu und er stellt ihm dann eine Frage und das ist mein zweiter Gedanke, wirklich zuhören. Und das Entscheidende hier in dem Text wird irgendwie, es ist gar nicht so das Entscheidende, nur dass er eine Frage stellt, sondern auch, was er dem Mann fragt dann in der Situation. Also der blinde Mann schreit, Jesus, erbarme dich, und Jesus stellt ihm die Frage, was willst du denn, dass ich für dich tue? Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Frage geht. Mich hat die Frage sehr beschäftigt, weil ich sagen würde, okay, es gibt Situationen, da haben wir keine Ahnung, was zu tun ist, aber hier, die Situation, ist doch eigentlich ziemlich klar, was das Problem ist. Also die Menschen bringen Jesus, den blinden Mann zu Jesus, stellt euch das vor, und er steht da vielleicht, guckt wahrscheinlich noch in die völlig falsche Richtung und dann merkt erst, ah, Jesus steht da, als Jesus mit ihm redet. Es ist doch offensichtlich, was die Not von diesem Mann ist. Warum fragt er ihn jetzt, was willst du, dass ich für dich tue? Und je länger man da so aber drüber nachdenkt, desto klarer wird, dass hier eine besondere Haltung von Jesus zum Ausdruck kommt, nämlich eine sehr barmherzige Haltung, wie er auf diesen Hilfeschrei von diesem Mann reagiert. Jesus fragt nach, weil, obwohl er Jesus ist, nicht davon ausgeht, dass er weiß, was die Not ist und dass er weiß, was die Lösung ist. Die Frage bringt zum Ausdruck, dass Jesus nicht mit seiner Analyse fertig ist. Er fragt, wo siehst du denn deine Not? Was ist es das, was dich am meisten schmerzt? Die soziale Ausgegrenztheit aufgrund deiner Blindheit? Ist es die finanziellen Mittel? Ist es das Blindsein? Er fragt nach und das ist die Haltung, wie er diesem Mann begegnet. Und ich finde das deshalb so überraschend, weil wir doch eigentlich da so eine zweite Dynamik sehen, die wir sehr oft, glaube ich, als Menschen fallen. Denn wenn wir uns Problemen annehmen, also jemand berichtet uns von einem Problem, dann machen wir es doch manchmal auch dann richtig. Also jemand sagt mir, ja, das und das ist die Situation, erzählt mir dafür, sagt, hier bin ich am Kämpfen, ich mache mir Sorgen. Und nach 3 Minuten fängt das Gegenüber an, gute Ratschläge zu geben. Zu sagen, das ist die Lösung, so kann es aussehen. Und ich glaube, gerade als Christen sind wir vielleicht manchmal unglaublich gut und schnell darin zu wissen, ah, ich weiß, was dein eigentliches Problem ist. Danke, dass du von mir davon berichtet hast. Vielleicht solltest du mit Gott nochmal anfangen, vielleicht wenn du ein bisschen mehr betest oder Bibel lesen, ist eigentlich gar nicht so schwer, dann ist das Problem, deine Sorgen und deine Herausforderungen bestimmt schon weg. Und ich habe euch ein Zitat von Stephen Covey mitgebracht, der geschrieben hat, und ich finde, das drückt das sehr gut aus. Die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Wir hören, dass jemand uns was berichtet, aber in unserem Kopf rattert schon diese Maschine. Okay, was könnte jetzt eine Antwort sein? Was könnte der Tipp sein? Was könnte eine Hilfe sein? Und es geht uns gar nicht darum, wie Jesus das hier eigentlich macht, wirklich zu verstehen. Wir hören nicht zu verstehen, sondern um zu antworten, die richtigen Lösungen, die wir doch haben. Ich war vor ein paar Jahren, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht nach meinem Studium. Und ich fand es ganz spannend, beim ersten Treffen haben wir alle ein paar Lego-Steine gekriegt. Und jeder der Teilnehmer hat die Aufgabe gekriegt, baut mit diesen Lego-Steinen eine Ente. Und dann hatten wir irgendwie 3-4 Minuten Zeit, dann haben die Ente aufgebaut. Und das Überraschende war, auch tatsächlich für mich überraschend war, dass, obwohl wir alle die gleichen Lego-Steine hatten, dass bei keinem der Teilnehmer die Ente gleich aussah wie die des anderen. Und jede sah anders aus. Und was die Lehre so ein bisschen dahinter war, was sie uns vermitteln wollten, ist, nur weil du eine Ente kennst, weil du weißt, was eine Ente ist, heißt es nicht, dass die Ente deines Gegenübers genauso aussieht. Nur weil du denkst, du kennst das Problem, hast vielleicht was Ähnliches durchgemacht, du hast es doch erlebt, du weißt, was das bedeutet, ist es bei deinem Gegenüber aber etwas komplett anderes. Zuhören bedeutet, die Ente des anderen zu verstehen und nicht zu verstehen, ich weiß ja, was Ente ist. Ente kenne ich, klar, habe ich schon mal gesehen, das und das sind die Schritte, die haben mir geholfen, bam. Bei all den Herausforderungen, Lebensumständen, die wir alle irgendwie so mitbringen, ist es bei jeder Person etwas komplett Individuelles. Und wenn wir das machen, dann ist das, was letztlich passiert ist, dass wir uns eigentlich wie so auf eine Stufe über diese Person stellen und gar nicht mehr richtig zuhören, sondern sagen, ich bin der, der eine Lösung für dich hat. Ich weiß, was die Ente ist. Ich kann dir helfen. Und umso beeindruckender ist es, wie Jesus diesem Mann begegnet. Denn Jesus, wenn wir uns anschauen, wer Jesus ist, war ja wirklich der, der die Not wirklich verstanden hat. Der vielleicht sogar noch mehr wusste als dieser Mann selbst, was Not ist. Und Jesus war wirklich der, der helfen konnte, der eine Lösung hatte, obwohl die Situation für jeden anderen eigentlich ausweglos ist. Und trotzdem geht Jesus auf Augenhöhe mit diesem Mann und sagt mir, du, sag du mir, was deine Not ist. Sag du mir, was ich dazu beitragen kann, dass deine Not gelindert wird. Und ich glaube, das ist ein unglaublich würdevoller Umgang, den Jesus hier eigentlich ausdrückt. Jesus überlässt das Steuer weiter diesem Menschen in der Not. Dieser Mensch kann selbst entscheiden, wie er mit seiner Not umgehen will und welche Hilfe er von Jesus möchte. Ich hatte vor einiger Zeit mit jemandem ein Gespräch, der mir erzählt hat, wie schwer es ihm fällt, in Situationen zu sein, wo Not, Probleme immer wieder aufkommen und man merkt, ich kann eigentlich gar nicht helfen. Und ich habe dann gefragt, was bedeutet denn für dich helfen? Und die Antwort war, ja, helfen wäre wahrscheinlich, dass ich eine Lösung habe, dass ich einen Rat habe, dass ich einen Perspektivwechsel irgendwie anbieten kann, dass ich konkret irgendwie mit anpacken kann, dass die Situation sich ändert. Aber das ist, wenn wir ehrlich sind, leider sehr oft nicht die Realität in Situationen, wo Menschen uns ihre Not oder ihre Herausforderungen mit uns teilen. Probleme wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Einsamkeit, Probleme in der Beziehung oder in der Familie, die sind eigentlich nie, und da muss ich euch enttäuschen, wenn ihr dachtet, das ist so, mit einem tollen Ratschlag oder einem klugen Satz oder einer konkreten Hilfe an einem Nachmittag irgendwie vom Tisch. Und es fällt uns so oft schwer zu sehen, dass Helfen vielleicht zuerst das ist, dass ich sage, okay, ich höre dir zu. Und ich glaube, warum es uns so oft schwerfällt, ist, und das merke ich bei mir, dass, glaube ich, in uns oft so eine tiefe Sehnsucht steckt, zum Held der Geschichte zu werden. Da fragt uns jemanden um Hilfe, da braucht jemand Hilfe, und das, was wir am Ende vielleicht sagen sollen, auch wenn wir das nicht so ausdrücken würden, aber wenn wir manchmal zurückschauen auf das, was uns da vielleicht manchmal angetrieben ist, ist, dass wir sagen können, okay, es war mein Helfen. Es war mein Ratschlag, mein Perspektivwechsel, der wirklich jetzt was verändert hat. Jesus zeigt hier eine andere Haltung. Er sieht die Not, aber er geht nicht direkt in die Rolle des Retters, obwohl er das ist, sondern er geht auf Augenhöhe mit diesem Menschen. Was kann ich konkret für dich tun? Du kannst sagen, was du brauchst, und dann will ich dir helfen. Und erst dann heilt er diesen blinden Mann. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich fand das in der Vorbereitung super praktisch. Super praktisch, weil es mir, glaube ich, in all den Situationen, die mir auch sehr häufig begegnen, wo Menschen das ausdrücken, allein diese Woche hatte ich mehrere Begegnungen, wo das manchmal zwischen den Zeilen, manchmal direkt, mir Leute erzählt haben von Situationen, die gerade sehr schwer für sie sind, dass es mir hilft zu sagen, ja, ich kann die Not dir nicht wegnehmen. Ich bin nicht der Retter. Ich bin nicht, das kann nur Gott. Und auch durch diesen Schmerz musst du durchgehen. Du musst da durchgehen. Und dabei das, was ich tun kann, ist, und das finde ich das Praktische zu sagen, aber ich kann dich begleiten. Ich will dir zuhören, ich will mich unterbrechen lassen und ich will an deiner Seite sein und gucken und dich fragen, wie kann ich dich unterstützen in dieser Zeit und deine Hilfe sein. Auch da, wo ich kein Held sein kann, weil ich irgendwie die Situation ändere. Und das ist mein letzter Gedanke. Ich werde gehört. In dieser ganzen Predigtreihe, wir haben es vorhin gehört, geht es darum, wie wir andere segnen können. Wie das immer so weiterfließt aus uns herum. Wie wir Menschen wahrnehmen und uns unterbrechen lassen und wirklich zuhören können heute. Aber wenn wir ehrlich sind, merken wir schnell, manchmal sind wir damit auch ziemlich überfordert. Und wir schaffen das, trotzdem, dass wir es vielleicht jetzt gehört haben, manchmal gar nicht so einfach und so leicht. Manchmal reicht unsere Geduld nicht, unsere Kraft nicht, unsere emotionale Kapazität, sich darauf zuzulassen oder unsere Zeit. Aber genau wie hier in dieser Geschichte aus Lukas 18, wird, glaube ich, diese Geschichte, wenn wir die jetzt heute hören, glaube ich, auch sehr persönlich für uns und praktisch für uns. Denn sie erzählt nicht nur davon, wie wir zuhören sollen, sondern sie erzählt zuerst vielleicht auch, wenn dieser Text auch für uns geschrieben ist, dass wir selbst gehört werden. Der blinde Mann schreit, Jesus bleibt stehen, und das ist nicht nur irgendwie eine Technik oder ein Kommunikationsmodell, ich glaube, das ist auch in gewisser Weise ein Versprechen, das wir immer wieder in der Bibel lesen. Ein Versprechen, dass Not oder Probleme oder Herausforderungen bei Jesus nie zu viel sind. Dass Hilfeschreie ihn nie nerven, dass er nicht innerlich die Augen verdreht und denkt, ach, schon wieder, so langsam sollte es doch darüber hinweg sein. Und das gilt nicht nur für diesen Mann damals, das gilt für uns. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, vielleicht haben wir auch als Gemeinde oder als Pastoren das euch manchmal so ausgedrückt, bewusst oder unbewusst, dass du deine Geschichte schon oft erzählt hast, deine Sorgen, deine Erschöpfung, deine Trauer und irgendwie hast du zwischen den Zeilen dieses Gefühl, dass dir kommuniziert wird, also langsam müsste sich bei dir aber jetzt auch mal was ändern. So langsam, so schwer ist es doch nicht. Reiß dich doch mal zusammen. Bei Jesus wird es diesen Moment nie geben. Er ist der eine, der wirklich weiß, wie es sich anfühlt, nämlich selbst nicht gehört zu werden. Am Kreuz haben wir diese Situation, am Ende seines Lebens, als Jesus am Kreuz hängt, dass er jemand ist, der gerade in absolutem Schmerz jemanden will, der ihn versteht, der ihm zuhört. Und er hängt am Kreuz und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was passiert bei Jesus? Es bleibt still. Es bleibt absolut still. Jesus erlebt, was es heißt, dass sein Hilfeschrei unbeantwortet bleibt. Nicht, weil er es verdient hätte, sondern weil er ganz bewusst in diesem Moment am Kreuz alle unsere Schuld, unsere Scham, unser Leid auf sich nimmt und diese Trennung, dieses Stillsein, dieses Nicht-Gehört-Werden von seinem Vater in Kauf nimmt, damit wir das nie wieder erleben müssen. Er geht durch diese Gottverlassenheit, damit wir das nicht erleben müssen. Damit du dir nie wieder die Frage stellen musst, bin ich Gott zu viel? Darf ich zu ihm kommen? Versteht er mich wirklich? Hört er mir überhaupt zu? Die Antwort, auch wenn wir das manchmal vielleicht nicht so erleben, ist ganz klar, ja, immer. Ja, immer. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und genau das verändert es. Denn wenn ich weiß, dass ich selbst jemand bin, der gehört wird, dann muss ich nicht zum Held der Geschichte werden. Dort, wo Menschen sich mir anvertrauen. Ich muss nicht die perfekte Antwort haben. Ich muss nicht die Lösung liefern. Ich muss nicht alles aushalten können. Ich darf zuhören. Ich darf neben jemandem sitzen bleiben. Ich kann sagen, ich kann dir dein Leid nicht wegnehmen, aber ich gehe ein Stück mit. Und ich darf mir selbst immer wieder bewusst machen, nicht für mein Leben und auch nicht für das Leben des anderen werde ich jemals der Retter sein, aber Jesus ist es. Er will der Retter sein. Ich höre nicht zu, weil ich stark bin, sondern ich kann zuhören, weil ich selbst getragen bin. Und Jesus ist in diesem Text, wo so viel Praktisches drinsteckt, glaube ich, nicht nur das Vorbild, wie wir es doch jetzt machen können in unserem Zuhören, sondern ich glaube, da, wo wir sehen, dass er das für mich gemacht hat, wird er auch zur Quelle, aus der ich schöpfen kann. Und aus dieser Quelle heraus können wir segnen, indem wir uns unterbrechen lassen, indem wir zuhören, indem wir Menschen erleben lassen, was wir selbst erleben dürfen. Dass wir selbst auch immer gehört sind, egal was ist. Amen.